Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 10. Folge. Hast du gewusst, dass in Solothurn die europaweit grösste Sammlung von funktionierenden Apple-Geräten anschauen kannst? Die befindet sich nämlich im Museum Enter, direkt hinter dem RPS-Bahnhof. Das sind aber nicht die einzigen Raritäten, die du im Museum für Computer- und Unterhaltungselektronik anschauen kannst. In dieser Folge erzählt Violetta Vitacca seit rund 2 Jahren die Museumsleiterin vom Museum Enter, was man sonst noch bestaunen kann, wie sie es geschafft hat, trotz fehlendem IT- oder Museums-Background das Museum bekannter zu machen und wieso Netzwerken und Zuhören für sie so wichtig ist. Wir reden über ihre verschiedenen Projekte und ihrem grossen Ziel, das Museum Enter in die Top 20 der Schweizer Museumslandschaft zu führen. Falls du es noch nicht gemacht hast, like 11 Fragen an auf Facebook oder Instagram. Und jetzt würde ich sagen, verlieren wir nicht zu viel Zeit und fangen an. Los geht's!
Was extrem viel bringt, ist das Vernetzen und das Reden mit den Leuten.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Ich bin für diese Folge wieder mal zu Gast bei meinem Gast. Und zwar hocken wir hier hinter dem Bahnhof Solothurn und zur Kielstrasse 33 im Enter-Museum. Und bei mir zu Gast ist Violetta Vitacca. Hallo Violetta.
Hallo André.
Violetta, du bist seit rund etwa 2 Jahren Museumsleiterin vom Museum Enter. Bevor wir zu deinem persönlichen Background kommen, erzähl doch mal die Geschichte, wie ist zu dem Museum Enter gekommen. Was stellt ihr da überhaupt aus?
Das Museum Enter ist das Museum für Computer- und Unterhaltungselektronik. Wir zeigen eigentlich die ganze Geschichte von der technischen Entwicklung von diesen Geräten. Das heisst, wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir haben Studio-Equipment und natürlich Computer. Und zwar wirklich von der allerersten Technik bis heute in vielen Themen. Aber auf jeden Fall sind wir sehr gut dokumentiert bis in die 80er, 90er Jahre. Und zeigen eigentlich hier wirklich anhand der Geräte sehr anschaulich, wie dass sich die Technik entwickelt hat. Vor allem auch, wie schnell dass sie sich entwickelt hat. Und zeigen auch die ganzen Geschichten, eigentlich dazu hinter diesen Geräten stecken.
Wie ist es dazu gekommen, dass man das Museum gründet?
Das Museum ist gegründet worden von 2 Sammlern. Das sind 2 Herren, die selber die technischen Geräte gesammelt haben. Die haben sich dann gefunden in ihrem Sammlertum und auch in ihrem Unternehmertum. Sie sind beide ja sehr erfolgreiche Unternehmer und haben dann zusammen die Stiftung Enter ins Leben gerufen. Und haben mit dieser Stiftung eigentlich den Stiftungszweck gegeben, das Museum hier zu betreiben, um ihre Sammlungen zugänglich zu machen, für die nächsten Generationen zu erhalten und einfach auch der Gesellschaft zu zeigen, wie so eine technische Entwicklung vorangeht, wie schnell das sie vorangeht und was es auch alles für Geräte gegeben hat, wo man zum Teil heute gar nicht weiss und gar nicht mehr kennt und eigentlich so den älteren Leuten wieder so ein bisschen Strahlen in die Augen zu bringen, so ein bisschen die Erinnerungen wach zu wecken und vor allem auch der neuen Generation zu zeigen, was das eigentlich alles vor den Smartphones existiert.
Also mir hat schon gemerkt, wenn man durchläuft durchs Museum, es ist eine Reise zurück, jetzt zum Beispiel an meine Jugend, also es hat so Game-Konsolen ich weiß nicht, wie man es nennt, aber die Computer-Games, die früher in den Restaurants oder so auch gestanden sind. Es hat ganz alte Computer, es hat alte Mikrofons. Ich habe mal gelesen, es ist europaweit eine von der umfassendsten Sammlungen.
Ja, das ist richtig. Also, wir sind in der Schweiz, haben wir auf jeden Fall die umfassendste Sammlung an Geräten und vor allem auch zugängliche Sammlung und funktionierende Geräte. Sehr viele Geräte funktionieren bei uns auch wirklich. Das können wir auf unseren Museumsführungen, tun wir die auch anschauen und präsentieren. Man kann die erleben, man kann so ein altes Radio hören, man hört so ein Grammophon, sieht, wie es funktioniert hat. Und da sind wir wirklich über die Landesgrenzen aus, wirklich sehr bedeutend, was die Sammlung und vor allem der Zustand von der Sammlung angeht. Ja.
Etwas vom Faszinierendsten überhaupt ist auch euer Lieblingsstück, oder ich weiß nicht, aber sehr wahrscheinlich auch das wertvollste Stück. Ihr habt einen von der ersten Apple-Computer. Was kannst du dem erzählen? Ist, ich glaube, auch noch speziell, so viel gibt es ja, glaube ich, nicht mehr auf der Welt.
Nein, es gibt nicht sehr viel von diesen Apple I's auf der Welt. Das ist eigentlich wirklich der erste Apple, wo Apple, also der Steve Jobs, dann rausgebracht hat, mit dem Wozniak zusammen. Ja, es ist ein bisschen unklar, wie viel es von denen auf der Welt noch gibt, original, dass man geht von so 8 bis 10 Stück aus. Das ist inzwischen wird das gehandelt wie Kunst. Das wird auch, wenn es überhaupt gehandelt wird, auf den entsprechenden Plattformen, wie ein Kunstobjekt gehandelt, ja. Und so eine Applaise gibt es bei uns in der Ausstellung zu sehen. Wir haben ja eine von den wenigen, etwa 5 bis 6 weltweit vollständige Apple-Sammlungen gibt's. Und eine davon ist bei uns, wo man eben vom Apple I bis zu den heutigen Geräten wirklich jedes Apple-Gerät kann sehen. Und da ist der Apple I natürlich wirklich das Prunkstück, das Kernstück in dem Ganzen innen. Ja, das macht uns mega Freude.
Wenn du vom Handel wie Kunst redest, was ist etwa so der Marktpreis oder Marktwert von so einem Gerät?
Ja, das ist immer eine schwierig beziffernde Zahl, weil der Wert ist immer so viel, wie jemand dafür bereit ist zu zahlen. Und da hat es Auktionen, es hat letztes Jahr eine Auktion gegeben in einem englischen Auktionshaus, wo er für ein paar hunderttausend Franken so einen anscheinend gehandelt worden ist. Eben, das sind immer Werte, die schwierige so zu beziffern sind, ja, natürlich.
Was habt ihr denn noch für andere Exemplare, die vielleicht auch einzigartig sind bei euch im Museum?
Also sicher eines von den einzigartigsten Highlights ist der erste Schweizer Radiosender. Das ist eine Sendestation, die sieht ein bisschen aus eigentlich wie ein grosses Pult, ein holziges Pult mit ganz vielen Knöpfen. Das ist eine Funksendestation, die ist in Lausanne gestanden, am Flughafen Chandelier. Und der Herr, der dann zumal den Flughafenfunk gemacht hat, also Wetter durchgegeben hat an Piloten und Landerlaubnisse gegeben hat, der hat 1923 angefangen, Radiosendungen zu machen. Das heisst, er hat ein bisschen etwas erzählt und er hat vor allem Schallplatten, also Musik laufen für die Piloten oder für andere, die so Funkempfänger hatten. Das waren dann zumal sehr, sehr wenige Leute gewesen. Die haben sich dann mit der Zeit auch bei ihm beklagt, weil er natürlich nicht so eine grosse Plattensammlung hatte und immer die gleiche Musik abgelassen hat. Aber man kann sagen, dass das eigentlich wirklich die erste Radiosendung von der Schweiz war und genau diese Station steht bei uns. Und dann haben wir natürlich einzigartig auch noch den Spitlight. Die, die etwa mal die Solothurn am Bahnhof Süd vorbeifahren, haben den sicher gesehen. Der sieht ein bisschen aus wie eine mobile Abschlussstation für eine Weltraumrakete oder so irgendetwas. Das ist ein roter Bedford-Lastwagen aus den 50er Jahren mit einem silbrigen, raketenförmigen Aufbau drauf. Das ist alles ein Einzelstück, das Herr Gianni Andreoli in den 50er Jahren gebaut hat. Mhm. Mit der Vision, Lichtprojektionen an Bergen und an die Wolken können zu machen. Mhm. Er hat das dann auch gemacht, hat Aufträge gehabt, ist an der Winterolympiade im Südtirol ist dann zum Einsatz gekommen. Und ja, das ist sehr, sehr ein spannendes Teil und das steht jetzt auch hier bei uns im Museum Enter. Also wenn es um Einzigartigkeit geht, unter vielem anderen, natürlich sind das sicher zwei Highlights oder drei Highlights von der Sammlung.
Die Radiostation, funktioniert denn die auch noch? Also wäre es jetzt möglich, dort etwas zu machen drüber?
Ja, also theoretisch, ja, wenn man das entsprechende Know-how hat und die Leute, die sich dem reingeben wollen, könnte man da natürlich sicher auch mal wieder ein Funksignal rausgeben. Aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu, mit so einer alten Technik so ein Signal können zu generieren. Oder braucht es entsprechende Sendeanlage, die Röhren dann zumal. Das sind riesige Röhren gesehen, die Antennen sind riesig gesehen. Also ganz so einfach ist es nicht, dass wir jetzt die Sendung hier über die Anlage könnten senden.
Also müssen wir jetzt noch mit unserem kleinen Mikrofon
machen. Wir machen glaube ich noch so über das Internet weiter für einen Moment, ja.
Aber vielleicht aus kleiner Überleitung, ich habe das Museum Enter können gelernt, wo ich von radiologisch her, vom Aktionsmonat, haben wir einen Ausflug gemacht in das Museum und dort ist auch das Profilbild von meinem Podcast entstanden. Das ist ja ein Angebot, das ihr macht, die Führungen. Was hättest du noch für Angebote im Museum?
Ja, also die Führung ist sicher so das Kernelement von unserem Angebot. Man kann das Museum übrigens auch einfach als Einzelbesucher besuchen. Wir haben immer Mittwoch bis Sonntag haben wir offen. Aber wir empfehlen eigentlich gerade für Gruppen mit einer Führung zu kommen, so wie du das gemacht hast. Die geht etwa 90 Minuten. Und erzählt so ein bisschen die Hintergründe der Geräte. Das ist meistens nicht sehr eine technische Führung, sondern es geht um die Geschichten, die diese Geräte gespielt haben in der Gesellschaft, für die Leute persönlich. Und es gibt auch immer Platz, für eben persönliche Geschichten einzubringen, so wie du das sicher auch hast machen können mit deinen Game-Konsolen. So findet eigentlich jeder Besucher bei uns mindestens ein Gerät aus seinem Leben wieder. Sei das ein Handy, sei das eben eine Spielkonsole, sei das ein Telefon, sei das der erste Computer, das Radio aus dem Wohnzimmer von der Grossmutter. Also, da gibt's wirklich ganz viel Persönliches, ja. Was da aufkommt und auch Platz hat. Da kann man so eine Führung natürlich auch mit einem Apero bei uns verbinden, wenn man Lust hat dazu. Dann sind wir dran, wir haben eine Vortragsreihe gestartet, beziehungsweise wollen starten. Mhm. Da ist uns Corona gerade ein bisschen dazwischen gekommen. Das werden wir sicher wieder aufnehmen. Wir haben zweimal im Jahr einen Flohmarkt bei uns auf dem Parkplatz, wo Sammler, aber auch Private eigentlich ihre Geräte können verkaufen. Man kann einfach mit dem Auto herfahren, einen Tisch aufstellen. Das ist so ein bisschen nach dem Prinzip, der andere ist der Geschwinder. Mhm. Das kostet auch nichts, oder man kann bei uns einen Tisch mieten und dann kann man wirklich selber zu fairen Preisen mal einen alten Radioersturm Platten spielen. Wir haben sehr viele Schallplatten, die wir auch verkaufen. Ja, da gibt es eigentlich so ein bisschen einen regen Handel mit so alten technischen Geräten und Zubehör. Dann haben wir noch einen Elektronik-Shop bei uns. Das heisst, wir haben über 1 Million Einzelteile, wo man sich zu wirklich fairen Preisen hier eindecken kann, wenn man selber ein bisschen in der Elektronik etwas schafft. Das können alte Komponenten sein, Widerstände oder Röhren, wenn man will, einen Verstärker oder ein Radio oder so reparieren. Aber wir haben auch ganz moderne Teile von Arduino-Computer, verschiedene Leuchtdioden, Schalterli, Hebeli, für Leute, die eher modernere Sachen bauen. Und was dort sehr cool ist, wir haben wirklich die Möglichkeit, die Jungen zu unterstützen. Wir bieten den Schülern die Sachen bei uns aus dem Shop gratis an. Das heisst, sie geben uns einfach ganz kurz ein Projektbeschreibung eingeben, was das sie machen mit diesen Teilen. Dann helfen wir ihnen auch, die richtigen Komponenten zu finden. Wir beraten ein bisschen, was sie brauchen für ihr Projekt. Und bei den Studenten, die kommen Teile zum halben Preis über für ihre Projekte. Das ist so ein Teil von unserer Jugendförderung. Dann haben wir gerade speziell noch für Kinder und Jugendliche Workshops, die wir anbieten. Wir haben verschiedene Bausätze, die man bei uns kann bauen kann. Unter Anleitung, da haben wir Leute, die den Kurs durchführen. Das geht so zwischen 1,5 Stunden und 4 Stunden, je nach Bausätze und je nach Altersstufe von diesen Kindern und Jugendlichen. Und dann baut man zusammen, zum Beispiel in so einem kleinen Roboter mit leuchtenden Augen oder einen elektronischen Würfel und hat dann wirklich etwas, was man mit heimnehmen kann. Und lernt dabei eigentlich auch die Grundkomponenten von der Elektronik können. Man lernt löten, man lernt, was ist ein Widerstand, was ist eine Diode. Was macht die, wie funktioniert die? Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Ambition, wirklich die neue Generation nachzunehmen in diesen Themen, ihnen auch eine Plattform zu bieten, für zum Faszination oder Interesse in der Elektronik können auszuleben und weiterzuführen.
Jetzt hast du vorher von den Schülern und Studenten geredet, weil wir da können Teile holen. Weisst du, was für Projekt, oder hast du irgendein Projekt im Kopf, so etwas Spezielles, was so ein Schüler oder Student gemacht hat mit Teilen von euch?
Ja, also letztes Mal ist jemand auf uns zugekommen, der für ein Schulkonzept selber einen Computer bauen will, für so eine Projektaufgabe. Und das war sehr spannend, dann eigentlich sie so ein bisschen daran herzuführen. Es war auch eine Schülerin, was ich auch immer noch sehr cool finde, natürlich. Ja, zusammen so ein bisschen zu schauen, dann, was ist denn die Vorstellung, wo es ja, in welche Richtung soll es gehen, welche Komponenten braucht es. Ja, da tun wir sie dann auch bei uns aus dem Netzwerk. Wir haben sehr viele Fachpersonen bei uns. Wir haben auch freiwillige Mitarbeiter, die uns helfen. Und dann tun wir dann die Leute jeweils mit so jemandem in Verbindung setzen, der dann eigentlich sie begleitet bei diesem Projekt und hilft.
Okay. Und die Vortragsreihe, die ihr geplant habt, was wären denn da für Themen oder für Gäste, die ihr dort einladet?
Dort hatten wir eigentlich mal angefangen, den ersten Vortrag mit dem Röbi Weiss. Der Röbi Weiss ist so die Schweizer Computerikone oder der Computerguru von der Schweiz, ist selber auch ein Sammler und ist eigentlich auch der von Schweizer Radio und Fernsehen immer wieder zugezogen wird oder worden ist auch in der Vergangenheit, wenn es um computertechnische Entwicklungen und so geht. Und er gehört zum engen Netzwerk natürlich auch vom Museum. Und er hat etwas erzählt über so ein bisschen die Entwicklung von der Digitalisierung, der Megatrend Digitalisierung. Wo kommt es her? Wo führt es hin? Man hat das eigentlich so ein bisschen im Gesamtkontext von der Zeitgeschichte erläutert und natürlich auch ein bisschen Zukunftsperspektiven gegeben. Und dann auch natürlich die Plattform für einen Austausch, wo man kann Fragen stellen und ja, so ein bisschen eine Diskussion stattfinden. Das ist der Termin, wäre für März angesetzt. Da tun wir jetzt im Herbst, sobald das Versammlungsverbot aufgehoben wird, tun wir dort den neuen Termin auch kommunizieren. Dann haben wir verschiedene andere Themen in Planung. Wir werden sicher etwas machen zum Thema Autofon. Wir haben eigentlich eine komplette Sammlung bei uns von allen Autofongeräten, also Radio, Fernsehen, dann hin zu den ganzen Funkgeschichten auch. Und dann haben wir einen grossen Teil vom Archiv auch bei uns. Wir haben auch alte Bilder aus der Produktion und so. Und sehr viel Know-how bei unserem Netzwerk. Das sollte man in meinem Vortrag eigentlich auch mal so ein bisschen präsentieren. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen. Eben einerseits, man kann über die Marken gehen, man kann über die Objekte gehen und man kann natürlich auch über Zukunftsthemen gehen, wo für uns auch sehr wichtig ist, Robotik, Internet of Things. Ja, da haben wir eine grosse Pipeline von Themen, die wir wetten machen. Ja.
Okay, spannend. Ja. Jetzt zu dir persönlich zu kommen. Ja, gesehen bei dir, du hast einen wirtschaftlichen Background, du hast auch nicht, also eben keinen IT-Background in dem Sinn, auch keinen kulturellen, museumsspezifischen Background. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Museumsleitung inne hast vom Museum Enter?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig, so wie es das Leben so spielt. Also du hast richtig gesagt, ich habe ja BWL studiert mit Marketingmanagement. Vertiefungsrichtung und bin nachher 10 Jahre in der Markenberatung im Consulting gesehen und habe dann irgendeinmal mehr auf die Suche gemacht nach irgendwie etwas Neuem. Ich habe gedacht, ich möchte mal etwas anderes machen, ich möchte in einen anderen Bereich auch mal reinsehen und bin dann wirklich über diese Suchplattform gegangen und habe dann das Museum entdeckt und dann dachte, ja, Museumsleitung ist überhaupt nicht auf meinem Radar gesehen, gar nicht. Und habe mir dann das mal so vorgestellt, bin natürlich das Museum gesehen, besuchen, zuerst mal bevor ich mich beworben habe, um zu wissen, ja, wo werden das, wo komme ich denn da her? Und bin wirklich vom Museum selber einfach mega begeistert gesehen, weil ich gesehen habe, da steckt einfach Herzblut drin, also da sind Leute dahinter, die machen das aus Leidenschaft, das spürt man, wenn man da reinkommt. Es ist nicht alles perfekt, es gibt noch endlos viel zu tun. Die Sammlung macht es jeden Tag und es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann. Und das hat mich dann gereizt. Ich bin jemand, ich habe gerne die Kombination so ein bisschen aus dem intellektuellen Arbeiten, konzeptuellen Arbeiten und dann einfach auch mal hands-on hergehen und sagen, so, heute gestalten wir jetzt einfach diese Ecke hier mal um, weil das muss jetzt einfach anders sein. Und das ist genau die Aufgabe, die das mit sich bringt. Und wo ich dann noch gehört habe, dass es ein neues Museumskonzeptprojekt noch gibt, dann hat es mich natürlich total gepackt. Dann, ja, habe ich mich beworben und ich glaube, das ist für beide Seiten ist das ein guter Match gewesen. Also wir ergänzen uns da gut. Du hast vorhin meine fehlende technische Hintergrund angesprochen. Das ist natürlich absolut richtig. Ich glaube, der wird sehr gut kompensiert über das viele technische Know-how, das hier über die anderen Mitarbeitenden und vor allem über unser wunderbares Netzwerk von Sammlern, von Experten und so. Also da ist so viel Wissen um in jedem Bereich, wo wirklich freiwillig von den Leuten an uns hergetragen wird, wo wir kontaktieren, wo wirklich das Wissen mit uns teilen, wo auch auf freiwilliger Basis, und da sind wir mega dankbar, auch Unterhaltsarbeiten können wir machen, Geräte wieder in Betrieb nehmen, sich um Technik kümmern, also das ist so wunderbar, das kompensiert mein fehlendes Wissen in dem
Bereich
durchaus, und ich kann dafür andere Perspektiven reinbringen.
Okay, aber also es ist absolut nicht böse gemeint, sondern eher liebevoll. Du kommst ja da wirklich in eine Szene von Nerds rein. Wie hast du das denn wahrgenommen? Bist du teilweise wirklich überfordert gewesen oder bist du mit offenen Armen empfangen worden im Sinne von, das muss nicht deine Stärke sein, als Museumsleitin hast du andere Aufgaben. Machst du noch besinnen zurück?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, wer das man da antrifft. Aber für mich ist ganz klar, dass ich von Anfang an die Dankbarkeit da ausgesprochen habe für das Wissen, das da oben ist und das ganz klar auch gesagt habe, dass ich das nicht habe, dass das nicht meine Stärke ist und dass ich froh bin, dass es da ganz viele Leute hat, die das einbringen und dann ist das eigentlich auch nie ein Thema gewesen, weil wenn man da mal im Museum sieht, ist einmal klar, dass Technik da sehr gut vertreten ist, sondern dass es eigentlich wirklich, dass wir marketingmässig auf Halbbedarf haben, dass wir bekanntheitsmässig auf Halbbedarf dass wir in der Vermittlung sicher auch noch besser werden können. Das Museum Enter ist wirklich ein sehr schönes Showlager. wo man durch die Regale durchläuft, wo so viele Objekte drinnen sind und was halt wirklich jemand braucht, der helfen kann, die Geschichten erzählen, wo den Leuten, den Besuchern den Zugang kann geben kann, auch gerade Besucher, die selber keinen technischen Hintergrund haben. Und ich glaube, genau dort braucht es eben auch andere Hintergründe, als nur das Technische, um das dann können vermitteln. Und von dem her habe ich mich eigentlich von Anfang an hier sehr willkommen gefühlt und bin hier eigentlich mit offenen Armen empfangen worden von allen.
Du hast vorher schon eine grosse Aufgabe oder ein grosses Projekt angesprochen, Ende 2023. Wir werden später noch zu dem kommen. Was sind so deine täglichen Aufgaben als Museumsleiterin?
Ja, man kann sich das eigentlich so vorstellen. Es gibt wie so den Museumsbetrieb selber. Also, dort gibt es Besucher, die immer wieder den Austausch wünschen. Dann haben wir natürlich ganz viele Anfragen, immer wieder von Leuten, die uns Objekte geben wollen, die wir immer wieder bearbeiten. Dann ist es für mich sehr wichtig, dass wir vernetzt sind mit anderen Museen, mit dem Verband, mit dem Musensaal, mit dem Solopool. Das ist so meine Aufgabe, natürlich das ganze Netzwerk auch zu pflegen. Dann haben wir, ich habe es auch schon gesagt, kommunikativ und marketingmässig sehr viel Aufholbedarf. Also wir haben die Webseite neu gemacht. Wir sind auf den Social Media Plattformen präsent und so. Das ist also etwas, was ich sehr stark pflege. Ja, und dann ist natürlich ein grosser Teil von meiner Arbeit dann eben auch das neue Projekt. Plus, wir sind jetzt ein Team von 5 Leuten fest angestellt in Teilzeitpensen. Wir haben 5 Studenten, die bei uns arbeiten, die so ein bisschen Besucherbetreuung, Museumsbetreuung machen. Wir haben Zivildienstleistende bei uns. Auch das Ganze koordinieren, zusammenarbeiten mit ihnen. Ja, das ist so ein bisschen Daily Business.
Okay. Und was hast du aus deiner Consulting-Zeit mitnehmen und kannst das jetzt super anwenden? Und was sind vielleicht Sachen gewesen, die du wirklich neu hast müssen lernen, weil du vorher noch nicht mit dem in Kontakt bist gekommen?
Also neu ist für mich sicher der ganze Kulturteil gewesen. Mal zu verstehen, wie funktioniert so eine Kulturinstitution. Wir sind auch eine Stiftung. Das hat nochmal andere Vorgaben, die das mit sich bringt. Das heisst, wir haben Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und probieren mit diesen Ressourcen eigentlich das Beste zu machen. Und dort kommt sicher auch das mir zu gut aus dem Consulting raus. Ich bin mir gewöhnt, mit Budgets zu arbeiten. Ich bin mir gewöhnt, dass ich verschiedene Anspruchsgruppen habe, die ganz, ganz verschiedene Hintergründe oder eigene Motivationen haben. Sei das aus dem kulturellen Bereich, aus dem öffentlichen Bereich. Von Privaten, von Sponsoren, von Objektspender, Mitarbeiter, so viele Anspruchsgruppen, die hier zusammenkommen und wo man dann eigentlich sehr gut daran tut, wenn man ein bisschen Übung drin hat, so ein bisschen die Hintergründe auch zu verstehen, die Beweggründe zu verstehen und dann auch die verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenzubringen und schauen, wie kann man mit diesen Ressourcen, die einem gegeben sind, eigentlich das Beste rausholen fürs Ziel. Also eigentlich immer so ein bisschen sich nicht in den kleinen Problemen vom Alltag zu verlieren, sondern man hat das grosse Ziel vor Augen. Dort wollen wir her, das wollen wir erreichen mit diesem Museum und dann machen wir Step by Step in diese Richtung und so ein bisschen alle Leute dort mit an Bord holen. Ich glaube, das ist so das, was mir sehr gut liegt auch und wo mir gelingt, hier um weiterzukommen und auch das, was ich also so ein bisschen auf meine Erfahrung schon zu aufbauen. Und dann bei gewissen Sachen muss man einfach auch können mal das Fifilo gratis und sagen, so, das könnte man anders machen, es geht jetzt nicht anders, wir machen es jetzt so. Und wir machen es so gut, wie es geht. Und ich glaube, das ist auch das, was den Charme vom Museum ausmacht. Man merkt, wie ich gesagt habe, das ist wirklich das Engagement, das Herzblut, das dahinter steckt. Und das Entwicklungspotenzial ist immer unendlich. Also es gibt... Man kann endlos das weiterentwickeln, besser machen, anders machen. Und das ist eigentlich auch die Motivation für mich dahinter. Also es ist nie fertig und das finde ich schön.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an den ersten Tag im Juni, ist es glaube ich, wo du angefangen hast, da hast du ja sicher gewisse Pläne gehabt, eine gewisse Vision, wo du hin willst mit dem Museum. Wie zufrieden bist du mit dem, was du in diesen 2 Jahren jetzt schon erreicht hast? Oder kannst du dir sogar etwas Spezielles sagen, was du vorgehabt hast und was du bereits umgesetzt hast?
Ja, also wenn ich zurückdenke an den ersten Tag, habe ich mir sicher sehr viel vorgenommen, sehr viel Entwicklungspotenzial gesehen. Und wir haben auch sehr viele Sachen können realisieren. Also eben, wir haben die Kommunikation können professionalisieren. Wir haben das Team können ausbauen können. Ja, bin ich auch sehr dankbar bin dafür, dass ich wirklich jetzt hier Leute an meiner Seite habe, die mich total entlasten, die wirklich mega eigenständig sind, die wirklich den Gedanken vom Museum weitertragen, unsere Besucher super betreuen, Führungsorganisation, Events und so, Kommunikation, die wirklich sehr gut läuft. Das war so eins von den Zielen, die ich sicher realisieren konnte. Dann so ein bisschen einzelne Umsetzungen im Museum selber, dass es ein bisschen besser funktioniert. Wir haben Audioguides realisieren in den einzelnen Räumen, wo wir so Audiostationen gemacht haben, wo die Leute sich selber ein bisschen informieren können oder Musik hören können in dieser Zeit, gewisse Inhalte vermittelt bekommen. Ja, ich glaube wirklich auch Besucherzahlen haben wir sehr, sehr stark erhöhen. Gerade auch die Führungszahlen haben wir erhöhen, durch das, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, daran arbeiten, dass unsere Bekanntheit besser wird. Dort setzen wir vor allem auf das Empfehlungsprinzip, also Leute, die hier gesehen sind, die uns dann weiterempfehlen. Das braucht ein bisschen länger, bis das anzieht, also wenn wir jetzt eine Plakatkampagne würden starten. Aber ich glaube, das sind wirklich eigentlich die beste Werbung, die wir können haben können. Oder wenn du hier bist auf der Führung, das nachher weiter erzählst, eine andere Gruppe wiederkommt, das ist ein Multiplikator, der für uns extrem wertvoll ist und den können wir sehr, sehr, sehr gut nutzen. Und dann ist es natürlich immer so, dass man sich am Anfang viel vornimmt, wo man dann mit der Zeit merkt, entweder, aha, es geht nicht aus gewissen Gründen oder es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich am Anfang gemeint habe, dass es wichtig ist oder es poppen andere Themen auf. Und so verschieben sich dann natürlich Prioritäten. Aber deine Frage ist eigentlich sehr gut, weil es ist eigentlich es tut einem immer wieder gut, sich zurückzusetzen. Aha. An den ersten Tag, da kommt man nämlich auch so ein bisschen aus dieser Betriebsblindheit raus, schaut alles nochmal ein bisschen von außen an und merkt so, aha, ja, genau das, habe ich eigentlich dann am Anfang als wichtig empfunden, wie weit bin ich jetzt dort, und das hilft einem dann auch so ein bisschen in der Selbstreflektierung, das wieder so ein bisschen, ja, in eine andere Perspektive so, wieder zu bringen, ja, genau.
Hast du noch etwas, wo du wirklich bewusst bist, dort möchte ich noch stärker werden, für deine Aufgaben noch anders wurzeln zu können?
Ja, also es gibt sicher Sachen im Museumsbetrieb selber, die ich finde, wo wir noch stärker werden könnten. Wir können sicher stärker werden in der Vermittlung, eben von den Inhalten bei uns. Wir sind jetzt gerade den Museumsguide am Überarbeiten, dass die Leute auch wirklich selber ein bisschen für sich selber eine Führung machen können, und wir die ganzen Inhalte am zusammen schreiben sie, das sind auch so Sachen, das dauert immer länger, als was es mir lieb ist, oder ich mir vorgestellt habe, am Anfang, wie lang so etwas dauert. Ja, ich glaube, im ganzen Vermittlungsbereich, dort sind wir sehr stark am Aufbauen. Und dann gibt es immer Sachen, die man persönlich findet, die man immer noch besser werden könnte, was auch Priorisierung angeht, was Vorantreiben von den Projekten angeht. Eben, wir sind alle hier, wir arbeiten mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Wir sind alle vom Pensum her wirklich extrem engagiert in dieser Zeit, und manchmal muss man sich halt wie selber eingestehen, ja. Das schafft man jetzt nicht mehr, und ja, priorisieren ist sicher so ein bisschen der wichtigste Punkt. Ich denke, alle, die in der Kultur arbeiten, oder nicht nur in der Kultur, auch sonst in der Wirtschaft, man sieht immer viele Aufgaben, es gibt immer mega viele Sachen, die man noch machen könnte, an Veranstaltungen, die man selber könnte machen, Kooperationen, die man könnte eingehen mit anderen, ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Visionen behält, dass man sich die Ideen auch aufschreibt und präsent hat, und dann gibt es den richtigen Zeitpunkt für alles, wo der kommt. Genau.
Wo holst du dir Inputs, also sei das für neue Ideen, oder eben auch, wenn du jetzt sagst, priorisieren, das ist etwas, wo ich vielleicht noch stärker werden drin. Hast du jemanden, wo der Rot gibt, oder wie tust du dich auch informieren?
Ja, also ich bin sehr stark mit anderen Museen in Kontakt, in der ganzen Schweiz, Museen in Bern, Museen in Zürich und auch natürlich mit unseren sehr guten regionalen Solothurner Museen, wo wir uns wirklich regelmässig austauschen. Dann habe ich es natürlich auch zu meinem Hobby gemacht, Museen zu besuchen. Also ich habe eine Langliste von Museen, wo ich Monat für Monat am Abschaffen klingt so negativ, aber eigentlich die am Besuchen bin und natürlich dort auch Inspiration mir holen, sehen, wie das andere auch lösen. Ja, man hat ja eigentlich immer so ein bisschen die gleichen Themen. Als Museum ist man so ein bisschen an der Schnittstelle von einerseits Freizeitgestaltung. Dort konkurrenziert man, ich sage, von YouTube bis Europapark, oder? Was machen die Leute in ihrer Freizeit? Dann haben wir einen Bildungsanspruch, Vermittlungsanspruch. Wir wollen die Technikgeschichte und auch die Faszination für Technik und auch den Zukunftsausblick in Technik weitergeben in der Gesellschaft. Und dann haben wir eine kulturelle Aufgabe uns gegeben mit dem Erhalt von dieser Hardware, aber vor allem auch von diesen Daten und von dieser Software zugänglich machen. Bei uns kann man eigentlich jeden Datenträger, den es je gegeben hat, kann man bei uns auch abspielen, also wir haben auch die Hardware dazu. Und das ist wie natürlich so ein Aufgabenfeld, wo wir uns drinnen bewegen, wo man dann auch die Inspiration sich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kann holen, wo man kann schauen, okay, was machen denn die Schulen, was brauchen sie denn für einen neuen Lehrplan, was gibt's denn für Vermittlungsaufgaben, wo man dort kooperieren könnte, was gibt's für neue Techniken, die man könnte mit aufnehmen, wo wir auch einbinden können. Also, es ist wirklich extrem vielfältig. Dort lese ich mich ein, dort höre ich natürlich auch Podcasts zu diesem Thema, tausche mich aus, und probiere einerseits in der Museumswelt, aber natürlich auch außerhalb der Museumswelt meine Inspirationen zu holen.
Jetzt haben wir es eben vorher schon kurz angesprochen gehabt, ihr habt ein relativ grosses Projekt vor euch, mit dem Titel Enter 2023.
Richtig.
Erzähl mal, was hat es da auf sich, und wie ist der Projektstand jetzt?
Ja. Also es ist so, wir haben die Situation hier am Bahnhof Solothurn Süd, dass es drüben von der Bahn, also von der RBS, einen Neubau wird geben. Also es wird eine Neugestaltung von dem ganzen Raum hier geben. Die RBS baut ihren Bahnhof aus, baut ihren Bahnhof um, zusammen im Zusammenhang mit dem Umbau auch im Bahnhof Bern, der jetzt passiert und wo natürlich das Pendant hier in Solothurn auch muss passieren, damit das die RBS in Zukunft so kann fahren. Das wird stattfinden auf dem Gelände, wo wir jetzt sind, mit dem Museum. Das heisst, wir vom Museum ziehen uns eigentlich zurück von der Fläche her in ein Drittel vom Grundstücksfläche, wo wir jetzt sind, dürfen aber dafür in die Höhe bauen. Und es wird einen Neubau geben, hier auf dem Areal, wo eben auch das Museum drinnen Platz wird bekommen. Und das ist eigentlich also eine von meinen Hauptaufgabenfelder im Moment, wo ich dran bin. Einerseits an der Konzept- und Projektentwicklung von diesem neuen Museum inhaltlich. Wir werden wirklich, das Museum auch auf einen neueren Stand bringen. Eben auch die Vermittlung, die ich vorhin angesprochen habe, natürlich können professionalisieren. Und andererseits geht es natürlich auch ums Fundraising in dem Ganzen innen. Wir haben sehr grossen Teil von der Finanzierung, wo wir schon sichergestellt haben. Aber es bleibt natürlich ein Delta von der Finanzierung, wo wir im Moment ein Fundraising-Projekt am Laufen haben. Dort haben wir auch entsprechende Dokumentationen, Museumskonzepte und so weiter erstellt, die Finanzpläne erstellt und sind dort jetzt auch in Kontakt mit den entsprechenden Förderstiftungen, mit den öffentlichen Förderstellen, mit den privaten Stiftungen, um wirklich dort die Finanzierung können sicherzustellen. Es sieht aber eigentlich sehr positiv aus.
Das ist ja bei euch noch speziell, dass ihr bis jetzt fast ohne öffentliche Gelder auskommen vom Museum. Ja. Und jetzt glaube ich, für das Projekt das erste Mal auch ein bisschen öffentliche Gelder nutzen.
Das ist richtig. Wir haben bis jetzt bei der Eröffnung 2011, als das Museum hier aufgegangen ist, vom Lotteriefonds und von der Ernst-Göhner-Stiftung einen Betrag bekommen. Und seitdem eigentlich nichts mehr. Seitdem haben wir uns privat finanziert. Also einerseits aus dem laufenden Betrieb natürlich, aber das wissen alle, es gibt kein Museum auf dieser Welt, das sich aus dem Betrieb heraus finanziert, sondern das Museum ist eigentlich immer auf Unterstützung angewiesen. Da haben wir Gönner und Sponsoren, die uns hier unterstützen. Und jetzt wirklich für das neue Projekt machen wir so einen Schritt, eigentlich auch in Zukunft, dass wir dort auch darauf angewiesen sind, dass wir wiederum von diesen Kulturförderungsinstitutionen, die es in der Schweizer Landschaft gibt, auch dort Unterstützung bekommen.
Genau. Was dürfen denn Kunden oder Besucher Neues erwarten?
Ja, also einerseits ist es natürlich so, dass es ein neues Museum wird geben, das auch museal auf einem Standard wird sein, wie man sich das von Museen heute gewöhnt ist. Es wird natürlich viel stärker auf einen Unterhaltungswert auch Wert gelegt und vor allem eben auch der Besuch eigenständig, also selber können durchs Museum zu gehen, ohne eine Führung können buchen zu haben und dort auch sehr viel können mitzunehmen aus einem Museumserlebnis. Das ist so eigentlich der Fokus. Mhm. Dann ist es natürlich sicher auch schön, dass wir neu oberirdisch werden sind und nicht mehr unterirdisch. Das gibt ein ganz anderes museales Erlebnis. Der Eindruck von aussen ist schon mal, wird ganz anders sein. Wir haben dort Ideen mit so Showlager gegen aussen, das Paternosterregal an der Fassade, wo man eigentlich schon ohne Museumseintritt einen ersten Eindruck vom Museum wird haben. Wir planen auch einen Eventraum, einen grossen, für Veranstaltungen. Es gibt selbstverständlich ein Bistro, einen Shop, Begegnungszonen, also wirklich eigentlich für eine riesen Aufwertung auch für die Stadt Solothurn, für gerade die Region hier am Bahnhof Süd. Es wird wirklich eine neue Begegnungszone geben, einen neuen öffentlichen Ort, wo man sich aufhalten kann, wo wirklich auch die Aufenthaltsqualität bieten kann, die eigentlich auch wirklich gewünscht und gesucht ist, hier am Bahnhof Süd. Und ich glaube, das gibt wirklich eine neue Ikone für Solothurn. Also, das wird ein Grund sein, wieso das Leute auf Solothurn werden kommen. Aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem Ausland, wenn man die Sammlung anschaut und die Präsentation nachher anschaut. Das gibt wirklich einen neuen Anziehungspunkt, auch touristisch. Und auf das freuen wir uns natürlich extrem.
Und wie seid ihr im Zeitplan drin? Wann ist die Eröffnung geplant vom neuen Museum?
Ja, also wir sind eigentlich sehr gut drin im Zeitplan. Du hast vorhin gesagt, das Projekt heisst Enter 2023. Ich würde es jetzt 2024 inzwischen nennen, um realistisch zu sein. Das hat einfach damit zu tun, dass wir hier natürlich eine Konstellation haben, wo verschiedene Player mitspielen. Wir haben natürlich die Stadt, der Kanton, wir haben die Bahnen, die RPS, die SBB, die Grundstückeigentümer und die sind hier sehr stark in den Gesprächen, die sehr gut laufen. Und jetzt haben wir gesehen, dass es so 24, Eröffnung im 24 absolut realistisch ist. Aber der Zeitplan, wir sind im Zeitplan drin, wir gehen jetzt in die Planung vom Provisorium, also es wird inzwischen Lösung für das Museum. Sehr wichtig ist, wir werden durchgehend offen sein. Auch während der Neubauphase werden wir offen bleiben können. Ein bisschen in einem provisorischen Konzept natürlich. Aber die Museumsausstellung wird zugänglich sein. Führungen werden wir machen können. So durchgehend. Wir werden auch in dieser Zeit natürlich immer gerade über den Zwischenstand vom Neubau orientieren können, was ja auch sehr spannend ist für die Besucher. Und dann im 24. neu eröffnen. Also, ja, wir sind zuversichtlich.
Was muss passieren oder was muss eintreten, damit du sagst, das Projekt ist ein erfolgreiches Projekt gewesen, wenn man vielleicht jetzt in 15 Jahren zurückblicken würde?
Für mich ist ganz klar die Besucherzahl, die wir uns vorgenommen haben, wo wir uns ein bisschen in die Top 10, Top 20 Vorwagen von der Schweizer Museumswelt, wo die Besucherzahl widerspiegelt, dann eigentlich ganz klar, dass wir alles andere erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Das ist die Qualität der Ausstellung, die Qualität des Rahmenprogramms, die Qualität des ganzen Angebots rundherum, was ums Museum geht. Wir werden im Museum eine Academy haben, das heisst, wir werden die ganze Erlebnisgeschichte sehr stark ausbauen. Es wird eine Faszination Technik-Erlebnispfad geben, wo man selber die technischen Grundprinzipien kann erleben. Wir werden das Kursprogramm massiv ausbauen, für Schulen, für Gruppen, und zwar in retrospektiven Techniken, also in Zukunftstechniken, wo wir jetzt noch gar nicht definieren wollen, was das wird sein im 24. Weil schon schlachen wir im 24. wieder, was wir im 20. gedacht haben. Internet of Things.
Das wird das nächste grosse Ding.
Genau, das wird das nächste grosse Ding sein, wer weiss. Aber das ist eigentlich das, wo auch die Leute dann wirklich so anziehen, oder? Und darum ist für mich nachher der Erfolgsfaktor, ist, wie viele Leute werden nachher ins Enter kommen. Und ich glaube, dort werden wir wirklich mit dem Gesamtkonstrukt aus Museum mit Erlebnisfaktor, aus Academy, aus Bistro, aus Museumsshop, Elektronikshop, Eventraum für bis zu 250 Leute, Coworking Space, wirklich, glaube eine Mischung anbieten, die wirklich so können leben. Und darum ist für mich das Museum eine Daseinsberechtigung für die Leute und für die Besucher. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der Faktor, an dem, wo ich das werde messen in ein paar Jahren.
Okay. Besucherzahlen sind ja sicher auch jetzt schon relativ wichtig. Wie tut das Museum jetzt in dieser Corona-Phase? Wie geht ihr mit dem um? Vielleicht auch für die Hörer. Dürfen sie jetzt überhaupt ins Museum kommen? Was gibt es für Bedingungen, dass sie ins Museum dürfen kommen? Sind sie erwünscht?
Also, wir freuen uns riesig über jeden einzelnen Besucher, der kommt im Moment, weil es ist eine sehr schwierige Zeit für die Museen. Die Museen haben eigentlich, die sind auf Besucher angewiesen. Sie sind vor allem auch auf die Gruppen angewiesen und das geht allen Museen gleich. Gruppenführungen sind für uns sehr, sehr wichtig und die fallen natürlich im Moment total weg. Man kann bei uns Führungen buchen im Moment, einfach für bis zu 4 Leute. Das bieten wir an. Und sonst freuen wir uns wirklich über Einzelbesucher. Das Museum ist offen, Mittwoch bis Sonntag, wie ich gesagt habe. Dürfen uns Besucher kommen. Wir haben eine Kapazität von bis zu 50 Leuten. Dass wir so eine grosse Fläche haben. Also wir haben 2000 Quadratmeter Fläche. Man kann sich hier problemlos aus dem Weg gehen. Wir haben das Schutzkonzept erarbeitet, entsprechend den Vorgaben vom BAG natürlich. Wir stellen ja auch Schutzmasken, Händchen zur Verfügung stellen, wenn das gewünscht ist, Desinfektionsmittel. Ist überall zur Verfügung. Bei uns wird stündlich das Museum desinfiziert und gereinigt. Überall, wo angelenkt wird, Handläufe, Toiletten, Türfallen und so weiter, wird einmal in der Stunde desinfiziert. Genau, wir halten uns hier an die Vorgaben und hoffen, dass natürlich die Besucher auch kommen. Ich glaube, es ist für alle Museen im Moment, wie auch für sehr viele Unternehmen, nicht ganz eine einfache Zeit. Wir haben in der Zeit, wo wir gewusst haben, dass wir zumachen müssen, oder wo auch, das klar ist, dass das Museum zu wird, sehr stark gerade auf unsere Online-Sammlung gesetzt. Wir haben eine Online-Sammlung von fast 4000 Objekten aus unserer Sammlung, die inventarisiert sind, die fotografiert sind, beschrieben sind, die zugänglich sind über unsere Webseite. Man kann dort über die Suchfunktion oder einfach mal durch die ganze Sammlung durchscrollen, sieht dort auch, was wir haben. Die Sammlung, die wächst jeden Tag. Wir haben bei uns einen Zivildienstleistenden im Team, der sich um die Inventarisierung kümmert. Und da kann man wirklich jeden Tag darauf schauen, wie die Anzahl steigt. Und das macht mega Spass. Und man hat gesehen, dass das genutzt worden ist. Wir rufen dort auch auf, unsere Besucher, wenn sie etwas wissen zu diesen Objekten dort drauf, uns das mitzuteilen, weil wir haben so ein breites Spektrum und sind dankbar für alle Geschichten, alles Hintergrundwissen dort dazu. Wir haben sogar im Moment einen kleinen Wettbewerb am Laufen, der heisst Besserwisser gesucht.
Okay.
Also jemand, der etwas besser weiss, als das, was es da drinnen steht. Und das gibt es also sehr viel und ist überhaupt nicht negativ, sondern wir suchen genau die Besserwisser, die uns helfen, die Plattform besser zu machen. Das Wissen können zu erhalten zu diesen Objekten. Schickt uns euch ein Wissen dazu, korrigiert uns, schickt uns eure Kommentare dazu und wir tun Eintrittsgutscheine für das Museum verlosen unter all diesen Zusendungen.
Okay, cool. Das ist ein aktuelles Projekt. Jetzt hast du beim Vorgespräch noch gesagt, ihr habt noch ein anderes Projekt, das du eingangs ganz kurz erwähnt hast. Die machen das Crowdfunding. Kannst du noch etwas zu dem erzählen?
Ja, genau. Ich habe ja eins von unseren Highlight-Objekten, habe ich das Bitlight erwähnt, den Wochenprojektor, den wir mit dem Museum übernehmen können. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also die letzte Restauration liegt 30 Jahre zurück. Er hat ein bisschen gelitten in dieser Zeit natürlich. Einerseits rein äusserlich, was das Karosserie angeht, aber auch die Fahrzeugtechnik. Und wir wollen den einerseits erhalten, also dass das wirklich erhalten bleibt für die nächsten Generationen. Und andererseits wollen wir auch strassentauglich machen wieder, damit wir ihn auch einsetzen können als Werbeträger fürs Museum und wirklich auch mit dem unterwegs sein. Und die Restauration ist sehr ein umfangreiches Projekt. Wir gehen dort etwa von einem Investitionsbedarf von 90 bis 100.000 Franken aus, die das braucht, um das Bitlight wieder strassentauglich zu machen. Wir machen das mit Fachpartnern aus der Region natürlich auch, sehr professionell. Und haben von diesem Betrag zwei Drittel, also etwa 60.000 Franken von einem privaten Sponsor bekommen, das wird finanzieren. Und das Delta, die Differenz von diesen 30.000 Franken, dort werden wir eigentlich die Leute dazu aufrufen, dort uns wirklich zu unterstützen. Ja. Wir planen für das ein Crowdfunding über die Plattform WeMakeIt. Das sind wir jetzt gerade am Aufbereiten. Das wird so gegen Ende Juni wird das live geschaltet. Wir werden das natürlich auch entsprechend bewerben. Ja. Haben dort wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr coole Preise, die man natürlich auch überkommt, wenn man uns unterstützt. Von einer Fahrt im Spitlight über seinen Namen auf dem Spitlight drauf, über Teile aus dem Spitlight selber, wo wir ausbauen im Rahmen von der Restauration, die man kann überkommen. Aber natürlich auch Tassen, T-Shirt und so weiter, wie man es könnte, die man dort kann überkommen. Und, wenn ihr Lust habt, im Kontakt zu bleiben, am besten einfach den Newsletter abonnieren. Ja. Auf enter.ch in den Fusszielen geschwind eintragen. Dann halten wir euch auf dem Laufenden. Mhm. Und sonst einfach immer wieder auf der Webseite schauen oder Facebook, Instagram, wie man sich auf dem Laufenden behaltet heute, abonnieren. Und dann kommt ihr das mit über, wenn das losgeht und könnt dann auch kräftig mitspenden, damit wir das wirklich schaffen, dass ihr merkt, sie begeistert. Das ist so ein cooles, einzigartiges Teil, technisch wie auch visuell. Das ist einfach, was hier in den 50er Jahren beigestellt wurde. Ist übrigens heute unerreicht. Ist immer noch heute der lichtstärkste Projektor, den es überhaupt gibt.
Hast du auch schon eine Vorstellung, was man mit dem machen könnte, wenn der wieder funktioniert?
Ja.
Also einfach nur zum Erklären, vielleicht. Ich stelle mir das so vor, das ist wie das Signal von Batman, das dann an Himmels Batman-Zeichen projizieren kann, um ein bisschen bildlich
zu das kommt ziemlich nahe dran her. Also, das eine ist natürlich der Projektor selber. Ich muss sagen, der Projektor selber, der funktioniert mit einer sogenannten Lichtbogenlampe. Das heisst, es gibt einen Funken drinnen. Der wird 6000 Grad heiss. Und es gibt so ein Hauslicht, dass der Projektor bis zu 6 Kilometer weit ein Bild kann projizieren kann, das eine Endgröße hat von 800 auf 800 Meter.
Okay.
Also, man könnte von hier an weissen Steinen oder an die Wolkendecke ein Bild projizieren. Ob wir das so mit dieser Technik wieder im Gang kriegen und dann vor allem im Durchbetrieb können laufen, da haben sie in den 50er Jahren schon ein bisschen Mühe gehabt.
Okay.
Damit, dass dann wirklich, wo man sehr viele Sachen angewiesen, die müssen stimmen, einerseits muss die Technik funktionieren, das Wetter muss stimmen, der Ort muss stimmen, der Winkel muss stimmen und so weiter. Wir werden aber, was den Projektor angeht, evaluieren, ob wir immer unter dem Vorbehalt, dass die alte Technik wirklich drinnen bleibt und unantastet bleibt. Wenn wir schauen, ob wir mit einem modernen Projektor etwas machen können, damit wir ihn wirklich als Projektor einsetzen und nutzen können. Dort sind wir jetzt mit den Projektionsspezialisten am Abklären, ob das möglich ist mit der heutigen Technik, dass wir wirklich nichts kaputt machen vom Alten. Und sonst halt einfach wirklich auch die Fahrbarkeit vom Fahrzeug, von dem Bedford-Lastwagen, der dort drunter ist. Dort muss man natürlich alles, was Flüssigkeiten ist, also Bremsen, Hydraulik und dann das ganze Fahrgestell. Da gibt's Rost, wo man muss beheben, Chrom, wo man muss beheben, die ganze Fahrsicherheit, der ganze Strom und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich eine komplette Restauration, die man dort machen muss. Und der Spitlight soll dann sicher im neuen Museum kommt da einen Ehrenplatz über. Also er wird im EG einen Platz bekommen, im Eventbereich, wo man auch reinfahren kann, wo er frei zugänglich ist zur Besichtigung und wo man vor allem auch rausfahren kann. Damit, dass man ihn wirklich auch auf die Strasse bringen kann, dass man ihn bewegen kann, weil nichts ist schlimmer für ein Fahrzeug oder auch sonst für ein technisches Objekt, wie man es bei uns im Museum viel hat. Nichts ist schlimmer, als wenn es nicht gebraucht wird. Und dann geht es kaputt, wenn es nicht gebraucht wird. Und das ist eigentlich unsere Vision mit dem, dass man ihn brauchen kann, natürlich. Immer unter dem Vorwand eben Sorge hat dazu, aber er soll nicht einfach rumstehen, er ist zum Fahren gemacht worden und das ist wirklich das, was dann auch Spass macht.
Vielleicht noch schnell zur Entwicklung von Museumslandschaft grundsätzlich. Mhm. Was hast du das Gefühl, wo entwickelt sich das her? Ist bei euch grundsätzlich noch spannend, wenn ihr geht, die konzentrieren euch auf elektronische oder digitale Geschichten. Museum hat man eine Zeit lang auch ein diskutiert, wird von digitalen Geschichten vielleicht sogar abgelöst. Also ist in 20, 30 Jahren das Bedürfnis da, physisch vor Ort etwas anzuschauen. Was hast du das Gefühl, wie entwickelt sich das grundsätzlich?
Ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen in diesem Bereich. Einerseits sieht man ganz klar, dass es so eine kleine eine Konsolidierung von Museen stattfindet. In der Schweiz gibt es, glaube ich, etwa 1800 Museen. Die Tendenz hat man gesehen in den letzten Jahren anhand von der Stiftung, anhand von der Studie vom Bund. Die Tendenz ist sinkend. Also es gibt immer weniger Museen, wo man hat so viele kleine Dorfmuseen, kleine Sammlungen und so, wo immer schwieriger sind zum Unterhalten, wo immer schwieriger sind zum Finanzieren. Es sind oft auch ältere Leute, die Museen betreuen, die dann eigentlich immer Nachfolgelösungen suchen und dann werden diese Sammlungen oft entweder aufgelöst oder in andere Museen integriert. Also das heisst, dort gibt es so eine Konzentration auf grössere Museen. Das ist auch etwas, was wir hier beobachten, natürlich im technischen Bereich, was ja, so die Entwicklung in der Museumslandschaft angeht. Das andere ist die Digitalisierung vom Museum. Dort ist es so, das hat jetzt gerade Corona, hat dort natürlich gerade einen riesigen Sprung angebracht für die Museen. Ich habe vorhin unsere Online-Sammlung angesprochen. Man hat natürlich auch gesehen, was sonst Museen gemacht haben in dieser Zeit mit Online-Führungen, man ist auf Podcasts angegangen, man hat vermehrt Videos gemacht, man hat Events digital abgehalten, Social Media ist extrem gestärkt worden. Ich glaube, dort wird es ganz stark eine Parallelität geben. Also es wird je länger wie mehr erwartet, auch von den Museen, dass sie ein digitales Angebot haben, für Leute, die nicht ins Museum kommen können, denn ein digitales Angebot im Museum selber natürlich auch, wie man es sehr stark sieht. Aber das Museum als physischer Ort wird, wenn es gut gemacht ist, erhalten bleiben. Okay. Also ein Museum, das es schafft, verschiedene Anspruchsgruppen reinzuholen, junge sowohl wie ältere, die wirklich ein Begegnungsort wird. Ich glaube, die ganzen Rahmenangebote rund ums Museum selber werden wichtiger. Ein Museumscafé wird wichtiger werden, Sonderausstellungen werden wichtiger, auch mal einfach nur ein Teil zu einem Thema sich können anschauen und nicht die ganze Sammlung und so müssen jetzt sehen, was einem vielleicht nicht interessiert. So ein bisschen das customized Erlebnis. Mhm. Ich glaube, wenn das ein Museum schafft, das eigentlich so können zusammenzubringen, dann wird das Museum als physischer Ort sowieso noch brauchen. Und dann ist natürlich der ganze kulturelle und Bildungsauftrag, denke ich, der wird bleiben in der Wichtigkeit, aber die Vermittlung wird schon stark auch im Erlebnisfaktor innen sein.
Ja. Okay. Sehr gut. Wir sind schon fast am Schluss vom Gespräch. Ich hätte jetzt noch vier relativ kurze Fragen, ja, sogenannte Turbo-Fragen, die ich froh wäre, wenn die kurz und knapp könntest beantworten. Was ist dein Lieblingsort in Solothurn zum Entspannen, zum Energietanken?
Es gibt zwei Arten von Entspannung. Entspannung in Gesellschaft. Das ist das Aremürli, ist klar. Und Entspannung für mich allein, das wäre die Verena-Schlucht.
Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du anderen könntest weiterempfehlen?
Ich lese, sehe und höre sehr viel. Das muss ich gerade noch geschwind überlegen. Also was mich extrem inspiriert hat jetzt im musealen Bereich, sind natürlich die Museen in der Schweiz, die Museumslandschaft Schweiz, die ich besucht habe, sei das das Museum für Kommunikation in Bern oder auch das Charlie Chaplin Museum in Vevey, wo ich wirklich, wirklich sehr kann empfehlen. Ja, geht wieder mal in ein Museum, besucht die Schweizer Museen, sie sind wirklich mega, mega toll und inspirierend und super unterhaltig.
Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Also beeindruckt haben wir im Moment, ist jetzt natürlich gerade eine sehr starke Situationsaufnahme, aber beeindruckt haben im Moment eigentlich alle die kleinen Unternehmer und kleinen Institutionen und vor allem auch Kulturschaffenden, die jetzt wirklich einen Corona-Schock erlebt haben, von 100 auf 0 und die es geschafft haben, nicht einfach zu versinken in dem Innen, sondern die wirklich Kreativität haben hervorgebracht, um diese Situation einfach nach bestmöglichen Kräften zu überstehen. Und das ist also wirklich, das hat sich vorher niemand vorstellen können. Und das braucht so viel Energie und Kreativität, man ist wirklich in seiner Grundstruktur und vor allem auch in seiner Selbstdefinition eigentlich wirklich vor null gestellt. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie das im Moment die Leute zu meistern. Ja.
Was für einen Tipp hättest du für jemanden, der ein KMU leitet oder selbstständig ist oder auch wie du in eine Situation hineinkommt, wo man vielleicht vorher nicht so kennt hat, aber viel Verantwortung muss übernehmen und darf jetzt ein Unternehmen oder ein Museum oder was sonst auch leiten?
Also ich habe selber gemerkt, was extrem viel bringt, ist das Vernetzen und das Reden mit den Leuten. Also über die eigenen Herausforderungen zu reden, zuhören, was die anderen für Herausforderungen haben, und sich auszutauschen dazu, sei das im genau, in der genau gleichen Branche oder über eine andere Branche aus, wirklich einfach reden und zulassen, und das teilen mit anderen Leuten. Und da kommt man manchmal Inputs über, wo man selber nicht drauf gekommen wäre und man sieht, ah, wie macht das eine Bibliothek oder wie macht das ein KMU oder wie macht das ein Kulturveranstalter. Und ich glaube, obwohl die Branche immer wieder anders ist, Themen und Herausforderungen sind immer ganz ähnlich. Und man hat einfach ganz viele verschiedene Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und die bringen unterschiedliche Lösungsansätze und das ist extrem bereichernd.
Super. Merci vielmals. Violetta, wir sind am Schluss von dem Gespräch angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken.
Danke auch vielmals.
Ich bin jetzt schon gespannt auf den Neubau und wie sich die Ausstellung hier entwickelt und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg im ganzen Projekt.
Merci vielmals. Danke für das Gespräch.
Besonders eindrücklich in der Folge habe ich gefunden, dass sich Violetta bewusst ist, was sie kann und bei welchen Themen sie auf Experten muss zugehen muss. Ich finde, das ist grundsätzlich eine enorm wichtige Eigenschaft. Man muss nicht gerne alles können. Man muss nur wissen, auf wer man zugreifen kann. Und wenn man offen und wertschätzend ist, wird einem in der Regel auch weitergeholfen. Ich bin selber auch das Museum Enter schon besuchen und für mich war es wirklich eine Zeitreise gewesen. Zurück zum Scheibentelefon vom Grossi oder zum Röhrenfernsehen bei uns daheim, wo wir am Freitag zu oben fast eine Familie geschaut. Fasziniert hat mich auch das erste Radiostudio für die Schweiz oder die ersten Computer, die ganze Zimmer ausfüllen. Ich kann also einen Besuch im Museum Enter nur wärmstens empfehlen. Darum, wenn es das nächste Mal regnet oder neblig ist, besucht doch die Violetta Vitacca und ihr Team im Museum Enter oder unterstützt das Museum bei ihrem Crowdfunding-Projekt rund um Spitfire. Man hört sich wieder in einer Woche und bis dann bleibt gesund und gefräsig.